Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mit Sandra Stalinski. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Religionen, in der wir uns auf eine Tatortreise begeben. Einer der Tatorte liegt zum Beispiel in Sizilien.
Und da hatten wir in Italien einen Fall. Es gibt ja diese sizilianische Stadt Noto. Und da gibt es auch eine schöne Kathedrale mit so einer recht imposanten Treppe davor. Und da hat ein junger Mann auf der Treppe, auf allen Vieren, sich die Hose runtergezogen und da ein Foto geschossen.
Dieses Foto ging viral und hat zu erregten Diskussionen in den italienischen Medien geführt. Hier geht's um den Tatbestand der Blasphemie, also der Gotteslästerung. Und das ist in Italien keine Lappalie, sondern bis heute eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 300 Euro Strafe geahndet wird. Über diesen und andere Tatorte der Blasphemie hören Sie gleich mehr. Die Liste der Gotteslästerer ist nämlich lang und ziemlich prominent besetzt. Sie reicht von Sokrates über Jesus und Spinoza bis hin zu Charlie Hebdo. Sie hören beleidigte Götter und gekränkte Fromme. Blasphemie, eine Tatortreise. Ein Feature von Gerd Brendel.
Im Januar 2015 erschütterten tödliche Schüsse die Welt.
Bei einem Anschlag auf die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris sind mindestens 12 Menschen getötet worden.
Zwei schwer bewaffnete maskierte Männer strecken einen bereits verletzten Polizisten nieder.
Ein Akt der Kriminalität, der natürlich unheimlich viele Reaktionen auch in den sozialen Medien und Netzwerken hervorruft.
Mit der gleichen Kaltblütigkeit töten sie anschließend weitere 11 Menschen. 8 von ihnen sind Mitarbeiter der Satirezeitung Charlie Hebdo, darunter 5 Zeichner, der Leibwächter des Redaktionsleiters und ein Hausangestellter.
Mit dem Ruf Allah Akbar, Gott ist groß, richteten die Attentäter in den Pariser Redaktionsräumen von Charlie Hebdo ein Blutbad an. Sie rechtfertigten ihr Morden mit Karikaturen, die in ihren Augen den Propheten Mohammed und den Islam beleidigten.
Allein, dass man beleidigt ist, zeigt, dass man eine Kränkung bei sich trägt.
Der Islamwissenschaftler Mohammad Khurshid sieht die Morde als Ausdruck einer kollektiven, jahrhundertelangen Erfahrung.
Woher kommt diese Kränkung? Ich würde behaupten, vor allem im kollektiven Gedächtnis seit den Kreuzzügen und vor allem seit der Kolonialzeit, wir sind dem Westen unterlegen. Und jetzt kommen sie und beleidigen unsere Symbole. Und das Symbol, das lebendige Symbol, ist der Prophet, ist Mohammed.
So sehr diese Erklärung einleuchtet, so viele Fragen lässt sie offen.
Erste Station. Kranenburg. Gottes Ehre und ein Stück Holz.
Dass die Kränkung zu einem todeswürdigen Verbrechen wird, hat mit einem Verständnis von Religion und einem Gottesbild zu tun, das im krassen Widerspruch zur säkularen Weltsicht steht. Blasphemie kommt vom griechischen Verb plaptein, Schaden bringen, in Verbindung mit Feme. Ruf wird daraus
die Beleidigung der Ehre Gottes in Worten und in Taten. Kränkung der Ehre Gottes.
Erklärt der Philosoph und katholische Theologe Jean-Pierre Wils. Er lehrt Ethik an der Universität Nijmegen. Und immer wieder hat er sich mit dem Problem der Blasphemie auseinandergesetzt. Aber wie kann das überhaupt möglich sein, Gott zu beleidigen? Wils sitzt am Wohnzimmertisch in seiner Neubauwohnung in der Kleinstadt Kranenburg, ein paar Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Der Betonbau sitzt wie ein Raumschiff in der Gasse mit jahrhundertealten Backsteinfassaden. Wils schüttelt den Kopf.
Das ist die typisch sozusagen aufklärerische Frage, lässt sich Gott überhaupt beleidigen und kränken? Steht das nicht in einem Widerspruch sozusagen zur Natur Gottes, also dass er so leicht entflammbar ist und dass er seine Ehre dermaßen emotionenabhängig schützen möchte beziehungsweise sich gegen die Beschimpfung wehrt? Also wir Menschen in der westlichen Moderne, wir haben dann vergleichsweise diffuses, abstraktes Gottesbild. Ja. Also wenn man nach der Natur Gottes fragen würde, heute unter Menschen, die in irgendeiner Weise einen Bezug noch zur Transzendenz haben, die würden vermutlich darüber sprechen, dass Gott für sie eine sinnverbürgende Instanz ist. Wir haben oft den Eindruck, das sei eigentlich schon immer mehr oder weniger so gewesen, was natürlich überhaupt nicht der Fall.
Der Philosoph holt weit aus.
Ich glaube, dass man einem Zeitgenossen Luthers beispielsweise konfrontiert hätte mit dieser Frage, können Sie etwas sagen über den Sinn Ihres Lebens und was hat das mit Ihrer Religion zu tun, Der hätte wahrscheinlich das gar nicht verstanden. Bis etwa in das 16. Jahrhundert hinein haben Menschen eigentlich gelebt mit der Vorstellung, dass sie in einem Kosmos leben, der belebt ist, der besteht aus Kräften. Dieser Kosmos, der ist gekennzeichnet durch auch Interventionen des Heiligen. Also das Heilige ist keine abstrakte Instanz.
Und Gott?
Vor allem Gott, um so zu sagen, ist keine abstrakte Instanz, sondern also Gott ist gewissermaßen eigentlich eine zwar unsichtbare, aber ein Wesen, das nicht so ganz unähnlich ist eigentlich, wenn man ihn vergleicht mit uns. Also auch er kennt Emotionen. Gott interveniert. Das heißt, die Art und Weise, wie wir handeln, die Art und Weise, wie wir glauben und die Art und Weise, vor allem, wie wir sprechen über ihn, affiziert ihn. Er wird, um sozusagen von diesen Sprechakten, wird er heimgesucht.
Die Gebete der Menschen, ihr Loben und ihr Fluchen.
Sie erreichen ihn und sie treffen auf ein hochsensibles, um nicht zu sagen auf ein empfindsames, hohes Wesen. Also das innere Resonanzkammer hat ja eigentlich auch für diese Sprache, die ihm da also aus den Gefilden der Menschen entgegenspricht. Und vor allem aber auch, er reagiert. Er reagiert auf Beleidigungen, nicht nur innerlich empfindlich, also er sozusagen ist nicht bloß erbost, sondern sein Zorn führt dazu, dass er zurückschlägt. Also er straft auch. Also das heißt, es gibt also einen unmittelbaren Zusammenhang sozusagen zwischen der Art und Weise, wie wir über ihn und zu ihm sprechen, auch zwischen unseren Handlungen einerseits und der Art und Weise, wie er darauf reagiert. Und dieses Verhältnis ist ein empfindsames Verhältnis, was auch gekennzeichnet ist durch Emotionen. Das ist nicht der besorgte, gutwillige Patriarch, der über den Wolken schwebt und immer nur das Gute eigentlich mit den Menschen intendiert, sondern ein Wesenskennzeichen seines Charakters ist der Zorn. Er ist entflammbar.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
So steht es in den 10 Geboten. Und wer sie nicht befolgt, muss mit Gottes Zorn rechnen.
Menschen leben umgekehrt natürlich auch, korrespondieren zu dieser Vorstellung, in einer doch durchaus permanenten Furcht.
Mit anderen Worten?
Also man kann die Blasphemien nicht verstehen, ohne zurückzugehen zu diesen doch voraufklärerischen
Auffassungen, die sich in den heiligen Texten der 3 monotheistischen Religionen finden. In den 10 Geboten der Tora, ähnlich im Koran.
Diejenigen, die nicht glauben und unsere Zeichen für Lüge erklären, sind die Gefährten der Hölle,
heißt es in der 5. Sure. Im Neuen Testament verbietet Jesus in seiner Bergpredigt sogar das Schwören im Namen Gottes. Dass Jesus in den Evangelien für sich göttliche Autorität in Anspruch nimmt, wenn er Verbote verschärft oder Wunder wirkt, macht ihn auf der anderen Seite selbst zur Zielscheibe heftiger Kritik. Im 2. Kapitel des Markus-Evangeliums heilt er einen Gelähmten. Zuvor spricht Jesus dem Kranken die Vergebung dessen Sünden zu. Der Evangelist Markus zitiert die Kritik der anwesenden Schriftgelehrten.
Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünde vergeben außer einem, Gott?
Jesus als Christus, als Sohn Gottes, wird selbst als Gotteslästerer angegriffen.
Wenn Gott als Sohn, als Mensch unter uns geweilt hat, und wenn wir natürlich auch auf die Geschichte und Erzählungen des Neuen Testaments hören, dann begegnet uns ein Mensch in Fleisch und Blut. Also es gibt eben eine Gedächtnisspur, die tief eigentlich in das Menschsein hineinführt. Das heißt, die kann im Nachhinein nicht abstrahiert werden.
Laut Tora, Neuem Testament und Koran ist die Gotteslästerung ein schweres Verbrechen. Wie allerdings mit dem Vorwurf der Blasphemie umgegangen wird, darin unterscheiden sich die 3 monotheistischen Weltreligionen. Welten scheinen zwischen den fanatischen, Gott ist groß, skandierenden Mördern in den Redaktionsräumen von Charlie Hebdo und den beschaulichen Gässchen des mittelalterlichen Kranenburg zu liegen. Aber nur ein paar Ecken von Wills Wohnzimmer entfernt lebt die Erinnerung an einen Blasphemieskandal fort, der sich vor 700 Jahren hier ereignete.
Ja, das gibt es hier in Kranenburg, wo Sie sich jetzt befinden, durchaus. Also die übrigens sehr schöne Kirche hier, ein paar Meter entfernt, ist eigentlich auch eine Wallfahrtskirche, also ein kleiner Wallfahrtsort. Das hat mal eine Schändung der Hostie gegeben. Die Geschichte geht, glaube ich, sinngemäß, dass hier irgendeine Hostie in einem Baum gewesen ist. Und es gibt hier in der Kirche, quasi hinter Glas und Gitter, kann man dieses Holz noch sehen.
Ausgespuckt von einem Schäfer nach der Messe. Jahre später, als der Baum gefällt wurde, soll der Legende nach ein Kruzifix aus dem Baumstumpf gefallen sein. Jedes Jahr im September erinnert bis heute die Kreuzprozession an das angebliche Wunder. An diesem Werktag ist die mächtige Wallfahrtskirche allerdings menschenleer. Bis auf die Küsterin.
In dem Tabernakel da. Ja. Und da haben sie dann später einen Baum gefällt. Das ist das Kreuz, was sie, also der Korpus, den sie da dran gefunden haben, in dem Holz. Das wird hier jetzt verehrt.
Die alte Dame bekreuzigt sich vor dem Holzschaft, in dem hinter einem Eisengitter die Züge eines gekreuzigten Jesus erkennbar sind. Das Wunder von Kranburg ist nur eine von vielen Varianten der immer gleichen Geschichte, die im späten Mittelalter von den Kanzeln gepredigt wurde. Der sogenannte Hostienfrevel. Eine böswillige Person schändet eine Hostie und misshandelt so den in der geweihten Oblate real anwesenden Gott.
Also die Hostie war immer ein markantes Objekt für Gotteslästerungsvorwürfe auch. Also die Art, wie man mit der Hostie umgegangen ist. Also sehr stark im Antijudaismus.
In der Regel antijudaistisch. Denn in den populären Legenden aus dem 13. und 14. Jahrhundert sind es Juden, die eine Hostie beispielsweise mit Messern zerschneiden, solange bis Blut austritt, oder wie im niederbayerischen Deggendorf in einem Brunnen ertränken. Hier sollen laut einer populären Legende aus dem 15. Jahrhundert jüdische Deggendorfer von einer Magd Hostien erworben haben, als sich die geweihten Oblaten weder durch Hammerschläge noch im Backofen zerstören ließen, warfen sie die Hostien zusammen mit Gift in einen Brunnen. Aber selbst das konnte den Hostien nichts anhaben. Dieses und andere Gräuelmärchen von Hostienfreveln lieferten den idealen Vorwand für Vertreibung und Ermordung tausender Jüdinnen und Juden im Rheinland, Süddeutschland und im Elsass. Und nicht nur in Deggendorf entledigten sich so christliche Schuldner ihrer jüdischen Kreditgeber. Die Erinnerung an die angeblichen Wunder, nicht an die Pogrome, lebt bis in die Gegenwart. An die wundersame Errettung der ertränkten Hostien in Deggendorf erinnerte zum Beispiel bis in die 1990er Jahre eine Wallfahrt. Die Vorstellung von der kränkbaren Ehre Gottes findet sich noch in der protestantischen Glaubenswelt des 18. Jahrhunderts.
Lass dich nicht
heißt es in der Bach-Kantate zum dritten Sonntag in der Passionszeit, Oculi.
Zweite Station, Rom. Blasphemie als Gesundheitsrisiko?
Das Verbot der Blasphemie findet sich in allen drei abrahamitischen Religionen. Und es hat gerade im Christentum eine lange Tradition.
Also wenn man jetzt mal zurückgeht auf die 10 Geboten des Alten Testaments. Da gibt es ja schon das Gebot, den Namen Gottes zu ehren, hochzuhalten.
Der katholische Theologe Andreas Linder lebt seit vielen Jahren in Rom. Er hat an der päpstlichen Gregoriana studiert und nähert sich dem Thema aus Sicht der dogmatischen Theologie.
Wenn man jetzt aus dem Glauben heraus die Sache betrachtet, muss man sagen, ja natürlich, Gottes Größe wird nicht kleiner durch die Beleidigung eines Menschen. Wenn man aber zugleich sagt, aus christlicher Sicht ist der Mensch aufgerufen, in Gemeinschaft mit Gott einzugehen, dann zerstört der Mensch natürlich von seiner Seite etwas an dieser Gottesbeziehung, wenn er sich auf diese Weise äußert.
So gesehen bleibt die blasphemische Äußerung also nicht ohne Folgen.
Wir leben ja heute in einer pluralen Gesellschaft, deswegen ist es etwas schwierig, wenn wir heute, wo es viele Leute gibt, die an Gott nicht glauben oder an ihn auf eine andere Weise glauben, über Gott oder diesen christlichen Gottesglauben so tun, als ob es allgemein anerkannte Gesundheitsprinzipien wären. Aber ich mache mal einen Vergleich. Also wir sind alle einig, Rauchen schädigt der Gesundheit und deswegen besteht eigentlich auch sozialer Konsens darüber, gesellschaftliche Verhältnisse zu befördern, die die Raucher irgendwie an den Rand drängen. Also in den Restaurants darf nicht geraucht werden, in Krankenhäusern darf nicht geraucht werden, in Schulen darf nicht geraucht werden, in Büros darf nicht geraucht werden. So, die Gesundheit ist ein objektiver Wert. In anderen Zeiten könnte man vielleicht sagen, dass das Seelenheil genauso ein objektiver Wert war wie heute die Gesundheit.
In Italien gibt es beides. Regeln, die das Rauchen einschränken und, Zitat,
jede öffentliche Gotteslästerung durch Schmähreden oder beleidigende Worte gegen die Gottheit
wird immerhin noch als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 300 Euro geahndet. Für Profisportler kann gotteslästerliches Fluchen noch teurer werden. Erst im vergangenen Jahr wurde der prominente Torhüter Gianluigi Buffon vom italienischen Fußballverband zu 5.000 Euro Strafe verurteilt, weil er vor laufender Kamera auf Gott schimpfte.
Hier sieht man ganz schön, Italien ist im Grunde genommen vormodern. Es hat zum Teil in seiner Gesellschaft noch mittelalterliche Züge. Also es gibt hier noch so einen Konsens, was man macht, was man nicht macht, was zu bewahren ist.
Das gilt auch für Fotos in den sozialen Medien.
Und da hatten wir in Italien einen Fall. Es gibt ja diese sizilianische Stadt Noto. Und da gibt es auch eine schöne Kathedrale mit so einer recht imposanten Treppe davor. Und da hat ein junger Mann auf der Treppe, auf allen Vieren, sich die Hose runtergezogen und da ein Foto geschossen.
Das massenhaft verbreitet zu erregten Diskussionen in den Medien führte. Aber genauso wie in den Hinterzimmern von Restaurants Gäste den Anti-Raucher-Bestimmungen trotzen, fluchen Italiener und Italienerinnen mit Hingabe Gott, der Mutter Gottes oder den Heiligen. Beim Abendessen auf dem Campo Fiori überbieten sich Andreas Linder und seine römischen Freunde mit Beispielen aus der Alltagssprache.
Madonna Bocchinara, Madonna Bocchinara. Padre Pio Inculato.
Das ist Padre Pio Inculato. Padre Pio ist dieser große Heilige der Gegenwart. Inculato heißt, ja, wie kann man das gut übersetzen? In den Hintern gefickt. Bei diesem Fluch werden gleich zwei Sachen abschätzig beurteilt. Also einmal wird Padre Pio damit natürlich so aus dem Bereich des Heiligen rausgezogen, dass er nicht nur als normaler Mensch gelebt hat und sich allen weltlichen Vergnügungen hingegeben hat, sondern dass er sich sogar der perversen Vergnügung der Homosexualität hingegeben hat. Das ist natürlich auch eine homophobe Komponente. Ja, diese Ausdrücke sagt man eigentlich immer, so alle miteinander, wenn man sich über irgendwas ärgert.
Die Blasphemie in der Alltagssprache zielt dabei weniger auf Gottes Ehre, sondern vielmehr auf sehr weltliche Verhältnisse.
Die Religion war ja ein Vehikel, das die Macht der Mächtigen legitimiert hat. Der Respekt vor dem Herrscher, der Respekt vor dem König, der Respekt vor dem Fürsten, hier in Rom vor dem Papst und damit sozusagen auch vor allen Heiligen und vor der ganzen Ordnung, für die sie standen. Und indem man eben dann die Heiligen beleidigt, stellt man eben diese ganze Ordnung in Frage, die einem vielleicht das weltliche Leben schwer macht.
Blasphemie als Herrschaftskritik. Und so verstanden es auch die kirchlichen und staatlichen Autoritäten, die Gotteslästerung als Verbrechen ahndeten.
Die weltliche Ordnung erhob ja für sich den Anspruch, dass sie Ausfluss sei oder fußt auf einer göttlichen Ordnung. Und dass natürlich jemand, der die göttliche Ordnung in Frage stellt, damit dann auch als Risikofaktor angesehen wird, dass er eben sie dann auch gleich in Frage stellt.
Dritte Station. Von Münster nach Istanbul. Blasphemie als Staatsverbrechen.
Das galt nicht nur für den Kirchenstaat, das katholische Italien, für alle Herrschaftsgebiete mit dem Christentum als Staatsreligion, sondern auch für den Islam. Wann immer in den vergangenen Jahren in Schlagzeilen der Begriff Blasphemie auftauchte, war es meistens im Zusammenhang mit der jüngsten monotheistischen Weltreligion. Islamgelehrte wie Mohammad Khurshid, der an der Universität Münster islamische Theologie und Religionspädagogik lehrt, werden immer wieder dazu befragt.
Ich würde Blasphemie-Gesetze dekonstruieren und nach deren Ursprüngen erst einmal forschen. Und wenn man in die Geschichte hineingeht, dann stoßt man auf Folgendes. Der Prophet Mohammed ist 632 verstorben, erste Dynastie, umayyadische Dynastie, 661, die mit Mitteln der Gewalt an die Macht gekommen ist, gegen den vierten Kalifen, der damals niemand geringer als der Ali, das ist der Vetter und Schwiegersohn Mohammeds. Jetzt betreibt man Krieg gegen den Schwiegersohn Mohammeds. Wie will man das begründen, wenn man sich nicht auf Gott beruft? Und das hat genau der Kalif damals, 661, Muawiyah hieß er, hat sich auf Gott berufen.
Der vierte Kalif, also der vierte Nachfolger des Propheten Mohammeds als Anführer aller Muslime, war Ali. Seine Amtszeit währte nur wenige Jahre und war von kriegerischen Konflikten mit innerislamischen Gegnern geprägt, bis er 661 ermordet wurde. Bis heute spaltet dieser Konflikt die Muslime in Schiiten und Sunniten. Muhannad Khurshid lernte als Sohn palästinensischer Flüchtlinge im multireligiösen Libanon mit seiner starken schiitischen Minderheit und während seiner Jugend im streng sunnitischen Saudi-Arabien beide Lesarten der islamischen Geschichte kennen. Die vom Märtyrer Ali und die vom Gott erwählten Begründer der Umayyaden-Dynastie.
Muawiyah hieß er, Gründer der umayyadischen Dynastie, hat sich auf Gott berufen. Ja, wenn Gott das nicht will, würde Gott ja das verhindern, weil Gott allmächtig ist. Und so kam die Prädestinationslehre. Und
also die Lehre von der göttlichen Vorherbestimmung.
Von Gott kam die Prädestinationslehre und diese Instrumentalisierung der Rede von Gott ins Spiel, um machtpolitische Positionen zu legitimieren.
Auch spätere Herrscher begründeten ihren Anspruch mit Gottes Wille.
Die Abbasiden haben die Umayyaden 750 massakriert mit der gleichen Begründung. Gott hat mich da gewählt. Jegliche Opposition, politische, gegen mich ist eine Opposition gegen den Willen Gottes. Das heißt, das ist eine Form der Blasphemie, weil man Gottes Willen nicht akzeptiert und nicht anerkennt. Das sind die Ursprünge dieser Blasphemie-Gesetze, die wir heute haben in vielen islamischen Ländern, die eigentlich nicht den Schutz der Religion dienen, sondern Schutz von Machtstrukturen dienen.
Zielscheibe waren und sind in erster Linie nicht die Andersgläubigen, sondern Muslime, die den Herrschenden gefährlich werden konnten, Konkurrenten um die Macht. Aber auch radikale Mystiker oder Intellektuelle, das ist bis heute so. Gottesbeleidigung gleich Majestätsbeleidigung. Khurshid erinnert an seinen ägyptischen Kollegen Nasser Hamid Abu Said, der in den 1990er Jahren mit seiner literaturwissenschaftlichen Auslegung des Korans in das Fadenkreuz religiöser wie weltlicher Autoritäten geriet.
Das eigentliche Problem war, dass er für ein Verständnis des Islams getreten ist, wo er weniger von Gesetzen gesprochen hat, sondern von Werten, Werten der Gerechtigkeit, der Freiheit, also so, was wir heute demokratische Werte nennen würden. Und das hat das damalige Mubarak-Regime nicht gefallen. Mit so jemand wie Abu Said, der von Gerechtigkeit, Freiheit, von Menschenwürde spricht, von Selbstbestimmung des Menschen als Subjekt, nicht als Objekt der Hörigkeit, das ist ein gefährliches Gedankengut.
Konservative Geistliche bezichtigten Abu Said der Apostasie, des Abfalls vom Glauben und klagten vor einem Familiengericht auf die Zwangsscheidung von seiner muslimischen Frau, da laut Scharia eine Muslima nur mit einem Muslim verheiratet sein darf.
Da gab es Professoren, die eine Todesstrafe gegen ihn auch haben wollten, musste ins Exil, ins Holland gehen, bis er gestorben ist. Das war eine reine Instrumentalisierung der Rede von Blasphemie, um Menschen gehörig zu machen bzw. einzuschüchtern.
Nur ein paar Jahre zuvor erregte der Fall des Schriftstellers Salman Rushdie die Weltöffentlichkeit. Als der iranische Revolutionsführer und höchste religiöse Autorität des Landes, Khomeini, alle Muslime zum Mord an Rushdie aufrief, weil sein Roman, die satanischen Verse, angeblich den Islam, seinen Propheten Mohammed und den Koran beleidigten.
Und die Republik Iran hat sich ja nach 1979 als islamische Republik auch gesehen. Das heißt, alles, was gegen den Islam ist, ist gegen die Republik an sich, also gegen das politische Establishment. Und das war das eigentliche Problem.
Abu Said starb im niederländischen Exil. Salman Rushdie lebt nach Jahren unter falscher Identität und Polizeischutz in den USA. Bis jetzt kam er mit dem Leben davon. im Gegensatz zum wohl berühmtesten Blasphemiker der islamischen Geschichte. Al-Hallaj, ein islamischer Mystiker, der im 10. Jahrhundert in Bagdad wirkte.
Wurde hingerichtet 922, vor allem wegen diesem Spruch, den er gesagt hat: Ich bin die Wahrheit, ich bin die göttliche Wahrheit. Al-Haq, ana al-Haq, ich bin Al-Haq. Al-Haq ist Eigenname Gottes im Koran. Und das meinte jetzt Hallaj durch diese Erfahrung, diese mystischen Erfahrung, wo er ganz selbstlos nur mehr Gott im Blick hat. Und so vertieft, dass er gesagt hat: Ich sehe nur Gott, ich sehe nicht einmal mich selbst, ich sehe nicht mal dieses Ich. Und somit, ich bin Al-Haq, ich bin die Wahrheit, ich bin Gott. Nicht im Sinne, dass er für sich beansprucht hat, Gott sein zu wollen, sondern er wollte Gott souverän würdigen, indem er sagt, wir sind alle Schein. Aber das eigentlich Wahre ist Gott und deshalb, es gibt kein Ich.
Für die islamischen Mystiker, die Sufis in der Nachfolge Al-Hallajs, steht diese Erfahrung des Einswerdens mit Gott im Mittelpunkt. Der Tanz der Derwische, das rhythmische Rufen des Gottesnamens bis zur Ekstase dient allein diesem Ziel. Der Weg der Sufis zu einem Gott, der mit dem eigenen Ich verschmilzt, bildet den Gegenpol zu einer islamischen Theologie, die immer wieder die absolute, transzendente Natur Gottes betont. Für die Gott über allem schwebt, als der absolut unerreichbare ganz andere. Ahmad Milad Karimi, Professor für islamische Philosophie und islamische Mystik und Khorshids Kollege an der Universität Münster, kennt beide Traditionen. Die Vorstellung von der absoluten Transzendenz Gottes führt für Karimi im Grunde zu dem Gedanken, gar keine Aussagen über Gott mit dem Anspruch auf Wahrheit mehr treffen zu können.
Auch die konservativste Stimme würde sagen, dass Gott und die Wirklichkeit Gottes größer ist als all das, was wir über ihn sagen können. Selbst wenn ich sagen würde, er ist mächtig, damit artikuliere ich eine Eigenschaft, von der ich meine, etwas zu wissen.
In diesem Sinne ist
in jedes Reden, was von sich behauptet, die Wahrheit über Gott artikulieren zu können, ist Blasphemie.
Karimi erinnert an einen Diskurs unter islamischen Theologen im Mittelalter. Auch damals wurde schon bezweifelt, dass irgendjemand wissen kann, wie Gott ist.
Weil man sonst immer alles, was man ausspricht, jede Entscheidung auch mit dem Zusatz hinzufügt, so Gott will. Soll man denn sagen, es gibt den einen Gott, so Gott will? Und das finde ich allein schon als ein Diskurs unheimlich reizvoll, weil dies etwas über die Religiosität und die Art, wie wir uns mit Gott in ein Verhältnis setzen, auch klar artikuliert. Nämlich nicht in Gewissheit, nicht in Wahrheitsdiskursen, in Verfügungsfantasien. Ich weiß, was Gott will, ich weiß, was Gott ist, ich weiß, wie das Leben zu führen ist, ich habe ein Rezept und eine Formel, sondern ich kann in allem irren.
Der Vorwurf der Blasphemie im wörtlichen Sinne einer Beleidigung Gottes ist also theologisch gar nicht haltbar, wenn letztgültige Aussagen über Gott gar nicht getroffen werden können.
Gerade auch in Regionen, nicht, die auch im islamischen Kontext auch gerade sehr stark gegen Blasphemie auch sich aufstellen. Nehmen Sie einfach allein Pakistan, da ist die Lästerung oder Blasphemie gegenüber den Propheten, den Koran nicht gestattet, aber Gott ist ausgeschlossen.
Streng genommen wurden Salman Rushdie oder Abu Said wegen der Beleidigung des Propheten und des Korans verurteilt, nicht wegen Gotteslästerung. Und es ist dieser Vorwurf, der politisch instrumentalisiert wird und Muslime weltweit zu wütenden Protesten motiviert, wie im Januar letzten Jahres in Istanbul. Als der türkische Ministerpräsident Recep Erdogan eigenmächtig einen neuen Rektor für die renommierte Bosporus-Universität berief, protestierten Professoren und Studierende. Auch Mitglieder der vom neuen Rektor verbotenen LGBTQ-Uni-Gruppe gingen auf die Straße. Der Protest eskalierte, als die ein Poster der Kaaba zeigten, mit einer mythologischen Figur anstelle des schwarzen Kubus und der queeren Regenbogenflagge in einer Ecke. Staatliche und private Medien berichteten von der Verhaftung von 4 LGBTQ-Perversen, die laut Innenminister die Kaaba, die Muazzama, die erhabene Kaaba missachtet hätten. Die Anklage lautete auf Verunglimpfung des Islams. Auch noch mehr als ein Jahr später führt die Erwähnung des Vorfalls zu heftigen Reaktionen bei meinen Gesprächspartnern. Ich bin mit dem Theologen und Philosophen Ekrem Demirli in Istanbul verabredet, um mit ihm über Blasphemie im Islam zu sprechen. Wir treffen uns in der Afghan-Decke auf der asiatischen Seite der Stadt, einem erst vor kurzem rekonstruierten Sufi-Kloster aus dem 18. Jahrhundert. Heute finden hier Seminare zu antiker und islamischer Philosophie statt.
Der Islam kennt zwei Arten von Vergehen: Gottes Existenz leugnen und Gott fluchen. In der Praxis allerdings gibt es viele Meinungen zu Blasphemie und niemand kann für sich in Anspruch nehmen, für alle zu sprechen.
Auch nicht der türkische Staat, wie im Falle der Studierendenproteste mit der Regenbogen-Kaaba, will ich wissen. Da wird Demirli plötzlich wortkarg. Das sei eine politische Frage, die mit Religion nichts zu tun habe.
I'm a professor.
Yeah.
I have no time for this. Okay. And they stop. Okay. Thank you.
It's enough.
Demirli beendet das Interview sichtlich verärgert. Später treffe ich Mirjam, eine seiner Studentinnen. Sie war bei den Protesten dabei und kritisiert beide Seiten.
I mean, I studied there. I know the students. I don't think they really understand the meaning.
Ich habe an der Bosporus-Universität studiert. Ich kenne die Studierenden und ich verstehe die Illustration nicht. Das Bild der Kaaba hat eine lange Tradition und man kann es nicht einfach benutzen und dann behaupten, das sei Kunst. Ich war schockiert, wie der Streit darüber benutzt wurde, um die Proteste zu diskreditieren. Ich bin aber auch verärgert, dass die Protestierenden ausgerechnet damit auf die Straße gegangen sind. Wir haben gegen den neuen Rektor demonstriert. Darum ging es.
Mirjam geht es um gegenseitigen Respekt. Sie vermisst bei solchen Konflikten die Offenheit früherer islamischer Denker.
Wenn man die klassischen Texte liest, da wurden sehr umstrittene Thesen diskutiert. Heute fürchten sich die Menschen vor diesen Gedanken.
People are afraid of these thoughts.
Blasphemie hatte schon immer etwas mit Politik zu tun. Das war schon zu Zeiten der Kalifen so. Und in der Türkei führt heute die Frage nach der Gotteslästerung mitten hinein in die politischen Konflikte zwischen den Verfechtern einer säkularen Gesellschaft und der sich als islamisch verstehenden Regierungspartei.
Vierte Station: Gottes Ehre und die Würde des Menschen.
Vom aufgeheizten Istanbul zurück ins beschauliche Kranenburg. An den Wohnzimmertisch von Jean-Pierre Wils. Die Vorstellung vom kränkbaren Gott oder kränkbaren Autoritäten, wie seinem Propheten Mohammed oder seiner Offenbarung, dem Koran, hat mit einem bestimmten Bild vom Menschen und der Gesellschaft zu tun, sagt Wils.
Die Blasphemie ist in einem hohen Maße einer eher kodierten Kultur verhaftet.
Aber was bedeutet Ehre?
Menschen sind nicht gleich, also Menschen sind sehr unterschiedlich, weil wenn alle die gleiche Ehre hätten, wäre es sinnlos, noch von Ehre zu sprechen.
Im Gegensatz zur Würde, die jedem Menschen zukommt, ist Ehre
ein Unterscheidungsmerkmal, ein Distinktionsmerkmal. Was mich auszeichnet, was mich als Mann gegenüber Frauen auszeichnet, was mich als Würdeträger, wie man dann auch noch sagt, gegenüber anderen auszeichnet, was mich als Untergeben unterscheidet von einem Höhergestellten. Also Ehre ist ein Distinktionsmerkmal und beruht auf Unterscheidungen. Also Ehre ist konkret, also sozusagen die Ehre des einen und die Ehre des anderen ist sichtbar. Also sie ist sichtbar in einer bestimmten Kleiderordnung. Sie ist sichtbar in bestimmten Ritualen, also in Verhaltensformen. Es gibt Ehekodizes, die betreffen bestimmte Berufe oder einen bestimmten Stand, ja, also beispielsweise der Ritterstand.
Die Ehre ist konkret. Das gilt für Menschen wie für Gott, Heilige oder Propheten.
Das heißt, in einer Kultur, die zutiefst geprägt ist, eigentlich von diesem Ehrenkodex,
hat auch Gott seinen Platz.
Und zwar natürlich einen ausgezeichneten, die höchste und aber gleichzeitig also auch die erregbarste Instanz eigentlich also für ein ehrenrühriges Verhalten unsererseits ist.
Und nicht nur Gott kann beleidigt, sondern auch das Andenken seines Propheten entehrt werden.
Die Ehre funktioniert in einer hierarchischen Gesellschaft. Ja, sie funktioniert aufgrund von Unterscheidungen. Wenn aber diese Unterscheidungen gefährdet sind, also beispielsweise eigentlich also durch die Antastung der Ehre einer anderen Person, dann muss diese Hierarchie wiederhergestellt werden.
Zum Beispiel durch Ahndung der Blasphemie, die die Ehre des Heiligen verletzt hat. Ganz anders verhält es sich mit der Würde.
Würde wird jetzt also immer mehr zu einem Merkmal, was diametral eigentlich dem Ehrenkodex gegenübersteht. Also Würde haben alle Menschen. Die Würde ist kein Distinktionsmerkmal. Also die Würde des Untergebenen und die Würde des Chefs unterscheidet sich in gar keiner Weise. Diese Würde geht einher ja, mit einer Moral von Rechten und Pflichten, die für alle gültig ist. Darüber hinaus ist die Würde nicht sichtbar.
Denn Würde ist abstrakt. Abstraktionsschub nennt Wills diese Entwicklung, die in der Aufklärung einsetzt.
Und im Laufe dieses Abstraktionsschubs verändert sich eben auch das Gottesbild. Auch das Gottesbild wird abstrakter.
Es ist vor allem ein Philosoph, der das alte, konkrete Gottesbild in Frage stellt.
Spinoza tut einiges, um, wenn man so will, die Affekte eigentlich aus der Natur Gottes zum Verschwinden zu bringen.
Fünfte Station, Amsterdam. Spinoza und die göttliche Natur.
Über das aber, was von einigen Kirchen dann weiter hinzugefügt wird, dass Gott die Menschennatur angenommen hätte, habe ich ausdrücklich bemerkt, dass ich nicht verstehe, was sie sagen. Ja, offen gestanden scheint mir diese Rede nicht weniger widersinnig zu sein, als wenn mir jemand sagte, der Kreis habe die Natur des Quadrats angenommen.
Schrieb Baruch Spinoza 1675. 20 Jahre zuvor war Spinoza aus der jüdischen Gemeinde Amsterdam ausgeschlossen und mit dem Bannfluch belegt worden.
So, hier sehen Sie den Bann über Spinoza. Bitte nicht berühren. Unterschrieben von den Vorstehern der portugiesischen jüdischen Gemeinde.
Bis vor kurzem war das Dokument im Amsterdam-Museum ausgestellt als Teil einer Ausstellung über Freidenker.
Gebunden als Buch mit allen Beschlüssen des Gemeindevorstands.
Erklärt Kuratorin Marieke van den Doyle. Ihr Ausstellungsstück.
Nach dem Beschlusse der Engel und dem Urteil der Heiligen bannen, verwünschen, verfluchen und verstoßen wir Baruch de Espinosa mit dem Bannfluche.
Verflucht sei er am Tage und verflucht sei er bei der Nacht.
Verflucht sei er, wenn er sich niederlegt und verflucht sei er, wenn er aufsteht. Verflucht sei er bei seinem Ausgang und verflucht sei er bei seinem Eingang.
Möge Gott ihm niemals verzeihen. Möge der Zorn und Grimm Gottes gegen den Menschen entbrennen und seinen Namen unter dem Himmel austilgen und möge Gott ihn zu seinem Unheil ausscheiden von allen Stämmen Israels.
Wir verordnen, dass niemand mit ihm mündlich oder schriftlich verkehre.
Niemand ihm irgendeine Gunst erweise. niemand mit ihm unter einem Dach verweile, niemand auf vier Ellen in seine Nähe komme, niemand eine von ihm verfasste oder geschriebene Schrift lese.
Von denen der damals 23-jährige Spinoza noch keine einzige verfasst hatte. Es muss also andere Gründe für den Bann gegeben haben.
Spinozas verstorbener Vater hatte Schulden, deshalb schlug Spinoza das Erbe aus. Es gab also Gründe, ihn nicht zu mögen. Außerdem war er Mitglied in einem Kreis früher Freidenker, die gewisse Ideen diskutierten.
Mutmaßt van den Doel. Wurde Spinoza wegen der Schulden seines kurz zuvor verstorbenen Vaters aus der jüdischen Gemeinschaft exkommuniziert oder wegen seiner gotteslästerlichen Gedanken? Spinozas Familie gehörte zu jüdischen Glaubensflüchtlingen, die um 1600 Zuflucht in den toleranten Niederlanden gefunden hatten. Die mächtige barocke portugiesische Synagoge in Amsterdam zeugt bis heute von der angesehenen Stellung und dem raschen Aufstieg der jüdischen Gemeinde in der neuen Heimat. Aus ihrer alten Heimat brachten sie ihre Musik mit. Lecha Dodi. Komm, mein Freund, der Braut entgegen. Dieses Lied wird bis heute gesungen, am Abend vor dem Samstag, um den Sabbat einzuläuten. Die jüdischen Flüchtlinge wurden in Amsterdam willkommen geheißen, allerdings unter einer Bedingung. Daran erinnert der Amsterdamer Rabbiner Nathan Lopez Cardoso, selbst Nachfahre portugiesischer Flüchtlinge.
Mir scheint, der Bann war politisch motiviert und nicht religiös. Als Spinoza seine Ideen zu Gott und der Bibel äußerte, bekam es die Gemeindeleitung mit der Angst zu tun. Denn das Privileg, eine eigenständige Gemeinde zu gründen und Synagogen zu errichten, war an eine Bedingung geknüpft: die christliche Tradition nicht in Frage zu stellen. Und die Gemeindeführung befürchtete, dass Spinoza genau das tat.
The Portuguese-Spanish leadership was afraid that Spinoza was violating the agreement.
Konkrete Gründe nennt der Bann nicht. Wie denn auch? Noch hatte Spinoza kein einziges Werk veröffentlicht. Und insofern könnte man das Dokument höchstens prophetisch nennen, so Cardoso.
He has this famous line in Latin: Deus Sifa Natura. God is equal to nature.
Es gibt dieses berühmte Zitat von Spinoza. Deus Sifa Natura. Gott ist mit der Natur identisch. Weil für Spinoza nichts außer der Natur existierte. Also gibt es auch keinen Schöpfergott. Der jüdischen Tradition zufolge ist das Abgötterei, weil die Welt als Schöpfung relativ ist. Und Spinoza setzt sie an die Stelle des absoluten Gottes. Da können wir nicht mitgehen.
If you now call it God, then you make it absolute. And we are not prepared to go along with that.
Nur als Blasphemie würde Rabbi Cardoso Spinozas Ideen nicht bezeichnen. Höchstens als
a misunderstanding of certain issues.
Missverständnis. Weswegen sich Rabbi Cardoso öffentlich dafür einsetzt, den Bann gegen Spinoza endlich aufzuheben.
Zu theologischen Fragen existieren so viele Meinungen im Judentum. Da fällt es schwer zu behaupten, das eine ist Blasphemie und das andere nicht.
Vor allem, weil es im Judentum seit 2000 Jahren, seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, durch die Römer keine Autorität mehr gibt, die Blasphemie bestrafen könnte. Es scheint, als hätten sich die jüdischen Gemeinden in der Diaspora als Minderheit in der christlichen oder islamischen Mehrheitsgesellschaft früher von der Vorstellung des kränkbaren, zornigen Gottes des Alten Testaments verabschiedet als ihre christlichen und muslimischen Glaubensgeschwister.
Sechste Station: Gott im Gericht.
Spinoza steht in einer Reihe mit Al-Hallaj, Salman Rushdie, Abu Said oder Sokrates. Auch der griechische Philosoph wurde wegen Gottlosigkeit verklagt. Oder in einer Reihe mit Jesus. Seine Anklage überliefern die Evangelien.
Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert.
So überliefert Matthäus die entscheidende Anklage im Prozess gegen Jesus. Hier in der dramatischen Vertonung von Bachs Matthäus-Passion. Damit das vom religiösen Gerichtshof ausgesprochene Todesurteil allerdings vollzogen werden konnte, musste der römische Statthalter Pilatus überzeugt werden, dass Jesus mit seinem Anspruch auch die politische Autorität gefährdete. Ähnlich erging es vor Jesus auch Sokrates in Athen. Auch er wurde am Ende verurteilt als Gefahr für die öffentliche Ordnung. Der Vorwurf der Blasphemie, letztendlich immer ein Instrument, um weltliche Macht zu sichern. Und bis heute werden immer dann, wenn auf den Straßen von Istanbul, vor Richtern in Ägypten oder Pakistan oder in den sozialen Medien um göttliche Ehre gestritten wird, sehr irdische Konflikte ausgefochten. Welcher Gott ist mächtiger? Und wer hat die Macht, das eigene Gottesbild durchzusetzen? Das kann das Bild vom zornigen Allmächtigen sein oder das Bild von einem privaten Höchsten, der oder die in der säkularen Gesellschaft keinen Platz hat. Wer oder was wird verteidigt? Wer oder was muss geschützt werden? Die Gesetzgebung der Türkei, Italiens, der Niederlande und Deutschlands gibt unterschiedliche Antworten. In der Türkei steht die öffentliche Verunglimpfung des Islams oder einer anderen Religionsgemeinschaft unter Strafe. Auch die öffentliche Herabwürdigung einer Person aufgrund der Religion kann bestraft werden, wenn der öffentliche Friede gefährdet ist. In Italien wird die öffentliche Gotteslästerung durch Schmähreden oder beleidigende Worte gegen die Gottheit als Ordnungswidrigkeit geahndet. In den Niederlanden wurde ein entsprechender Blasphemieparagraf 2013 ersatzlos gestrichen. In Deutschland macht sich laut Paragraf 166 des Strafgesetzbuchs jede Person strafbar, die öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften erstens
den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.
Und zweitens
eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsvereinigung ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.
Pro Jahr kommt es hierzulande zu ca. 15 Verurteilungen. So wurde 2006 ein 61-jähriger Mann zu einer mehrmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem er Toilettenpapier mit dem Aufdruck der Heilige Koran an Moscheen und Fernsehsender verschickt hatte. Anzeigen gegen die Redaktion der ZDF-Heute-Show, die 2013 eine Kabarettistin als neue Päpstin präsentierte, ging die Kölner Staatsanwaltschaft dagegen nicht nach.
Die einzige Ratio, die übrig geblieben ist, eigentlich ist die Verteidigung der öffentlichen Ordnung,
sagt der Philosoph Jean-Pierre Wils. Wenn ich die Beleidigung des eigenen Gottes oder von etwas, was mir heilig ist, als unerträgliche Kränkung meiner Identität erfahre, dann, nur dann kann der Staat gefordert sein. Dann steht der Schutz des öffentlichen Friedens gegen den Schutz der Meinungs- und der Kunstfreiheit. Selbstjustiz erlauben allerdings selbst die konservativsten islamischen Rechtsschulen nicht. In allen Debatten um Blasphemie geht es im Grunde nicht um Gott, sondern um den Menschen. Und hier berühren sich auf überraschende Weise die Aussagen aus Torah, Bibel und Koran mit dem säkularen Strafrecht. Laut der Schöpfungsgeschichte schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Der Koran sieht den Menschen deswegen als Gottes Stellvertreter.
Also ich verstehe als muslimischen Theologen,
sagt Mohanad Khurshid,
verstehe Gott im personalen Sinne, also Gott, der auch Emotionen hat. Und ich würde sagen, Gott ist dann zornig betroffen, wenn wir Menschen betroffen sind, wenn Ungerechtigkeiten in der Welt geschehen. Das lässt Gott nicht einfach erregungslos, wenn wir uns Menschen gegenseitig bekriegen, wenn wir uns verletzen, uns Unrecht tun. Das lässt Gott nicht kalt.
Wer Gott beleidigt, beleidigt den Menschen. Das bedeutet dann auch umgekehrt, dass überall, wo Menschen Unrecht widerfährt, auch Gott Unrecht widerfährt. Khurshid erzählt eine koranische Episode aus der Schöpfungsgeschichte.
Es gibt eine schöne Geschichte im Koran und die bringt das genau so auf den Punkt. Da heißt es im Koran, Gott erschafft Adam, er hat ihn von seinem Geist eingehaucht, er hat ihm die Erkenntnismöglichkeit, die Vernunft so eingegeben. Und dann sagt Gott den Engel, jetzt wo ich mein Werk vollendet habe, werft euch nieder. Und Gott macht einen Schritt zurück und lässt den Engel sich niederwerfen vor Adam. Jetzt ein Engel sagt, Moment, ich bete dich, lieber Gott, an, vor dir werfe ich mich nieder, aber doch nicht vor einem Menschen. Und aus diesem Engel ist der Erzteufel geworden. Das ist die Genese des Teufels. Iblis, genau, Iblis. Also der kein Problem damit hatte, sich vor Gott niederzuwerfen, aber er hatte ein Problem mit dem Menschen. Und die Pointe dieser Geschichte, wie ich sie jetzt verstehe, Gott geht es um diesen Menschen. Und wenn jemand weigert, diesem Menschen die Würde zu zeigen, ihn zu würdigen, anzuerkennen, aus dem wird der Teufel. Ein Teufel, der böse ist, das, was gegen den Menschen ist und nicht gegen Gott. Dieser Gott, der wird nicht beleidigt, wenn man nicht an ihn glaubt oder an einen anderen Gott oder wie immer, solange man am Ende des Weges zur Würdigung des Menschen kommt.
Der Mensch, nach der Tora erschaffen als Ebenbild Gottes. Der Mensch, der nach dem Neuen Testament immer auch das Antlitz des menschgewordenen Gottes, Jesus Christus, trägt. Der Mensch, vor dem sich im Koran alle Engel außer einem verneigen. Die Ehre Gottes. Ja, sie kann beleidigt, gekränkt, verletzt werden. Immer da, wo die Würde des Menschen verletzt wird. Und wer für sich in Anspruch nimmt, Blasphemie mit Aufrufen zum Mord oder mit der Maschinenpistole rächen zu müssen, gehört vor ein Strafgericht. Auf göttliches Recht können die Rächer sich weder mit der Tora noch mit der Bibel und auch nicht mit dem Koran berufen.
Sie hörten Beleidigte Götter und gekränkte Fromme, Blasphemie, eine Tatortreise. Text und Regie Gerd Brendel, Tontechnik Julian Kretschel, Redaktion hatte Sandra Stalinski. Sie können diese Sendung nochmal nachhören auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de/religionen. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.